Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, wir wollen über diesen Sonntag, über diese Frage zur Bitte, dein Reich komme, nachdenken unter vier Punkten. Erstens, das Reich Gottes verstehen. Zweitens, sich dem Reich Gottes immer mehr unterwerfen, wie es heißt. Drittens, für die Abwehr der Feinde und das Wachstum des Reiches bitten. Und viertens, die Vollendung der Herrschaft Gottes betend erwarten. Erstens also das Reich Gottes verstehen. Ja, was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Das ist ein ganz komplexer Sachverhalt, da der Begriff in der Schrift doch sehr häufig ist. Besonders in den Evangelien, aber auch schon im Alten Testament, dann auch in den Briefen. Es ist ein Begriff, der sehr oft vorkommt und eben gerade bei Begriffen, die sehr häufig vorkommen, ist es umso schwieriger, sie in all ihren Facetten vollständig zu verstehen. Es gibt nicht wenige Ausleger, auch gute Ausleger, die meinen, dass das Reich Gottes das Hauptthema der Schrift ist und da ist auch etwas dran. Was hat es also mit dem Reich Gottes auf sich? Erstens, Gott ist als Schöpfer, Besitzer und Beherrscher, König, wenn wir so wollen, von Himmel und Erde samt allen Geschöpfen. Ja? Und wie Gott selbst König ist, so hat er auch sein Ebenbild, den Menschen, als Mann und Frau geschaffen und zum Vizekönig über die Schöpfung bestimmt, über die Erde bestimmt. Und dieses Königskonzept, dass der Mensch also ein Vizekönig ist, das steckt schon in dem Begriff, in dem hebräischen Begriff und Denken von Ebenbild drin. Ja, das Wort für Ebenbild im Hebräischen ist das Wort, das man findet für Statue, wenn also antike Könige in Persien oder Babylon oder sonst wo Assyrien Statuen von sich aufgestellt haben in ihrem Reich, um sozusagen zu zeigen, das hier ist Teil des Reiches des Königs von Assyrien. Ja, hat der assyrische König dort eine Statue von sich hingestellt. Und dieses Wort ist das Wort, das hebräische Wort für Ebenbild, wo sozusagen deutlich wird, der Mensch ist sozusagen eine Manifestation der Herrschaft Gottes, ist ein Unterkönig, ein Vizekönig, der im Reich Gottes auf dieser Erde regiert. Also Gott ist Schöpfer und König über die ganze Erde, der Mensch als Vizekönig, aber das ist eine Herrschaft Gottes, sein Königtum. Eine andere Art der Herrschaft Gottes ist seine Herrschaft über sein auserwähltes Bundesvolk. Ja, dieses Königtum Gottes über die ganze Schöpfung, das gilt auch über die Tiere, über die Sterne, über die ganze Schöpfung, eben Himmel und Erde. Aber eine andere Art der Königsherrschaft hat Gott über sein auserwähltes Bundesvolk, die eine Kirche aus Juden und Heiden im Rahmen der Heilsgeschichte. Sozusagen, ja, eine andere Manifestation oder eine andere Art der Herrschaft, eine andere Art der Herrschaft Gottes. Und dieses Reich, das hat Gott in der Zeit der Theokratie Israels regiert durch Richter, durch Könige, durch Propheten und Priester. Dennoch war Gott immer allein höchster König. Ja, Jesaja in dieser Vision hat er Gott gesehen auf dem Thron als König. Gott als König, als höchster König seines Volkes. Und schon das Alte Testament bringt dann, ja, mit den Propheten wird das immer deutlicher, birgt die Hoffnung und die Verheißung, dass Gottes heilbringende Herrschaft einst über die ganze Erde, sich über die ganze Erde erstrecken wird. Denken wir an dieses Bild Daniels, diese Prophetie Daniels, wo er diese Statue sieht, oben Gold und dann Silber, Bronze und unten Ton, diese vier Reiche, wo es sich dann ein Stein löst. Die Statue zerschlägt und sich zuletzt zu einem Berg, zu einem Reich ausbreitet, das über die ganze Erde geht. Wo also Daniel schon sieht, Gott wird sein Reich auf den Reichen dieser Welt gründen und es wird die ganze Erde erfüllen. Und der Prophet Zacharja sagt es ganz wörtlich, der Herr wird König sein über die ganze Erde. Zacharja 14, Vers 9. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Schon im Alten Testament wird also erwartet, dass diese Königsherrschaft, die Gott über Israel hat, eines Tages über die ganze Erde, über alle Völker ausgebreitet sein wird. Und dann kommt Jesus und das Erste, was er sagt, damit beginnt das Markus-Evangelium, das kommt auch ganz früh in den anderen Evangelien. Die erste Botschaft, die er bringt, ist, jetzt hat Gott seine Königsherrschaft angetreten. Ja? Das heißt in Markus 1, Vers 14, Jesus kam und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Ja, dieses Wort Evangelium wurde in der damaligen Zeit auch gebraucht, eben als eine Nachricht von einem Sieg. Ja, wenn sozusagen eine Schlacht war und dann ein Bote kam mit einer Nachricht und eben dann zu einer Stadt oder wie auch immer, hat er das Evangelium vom Sieg eines Königs, die gute Botschaft vom Sieg gebracht. Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus kommt und sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt wird das Reich Gottes über die ganze Erde ausgebreitet. Es ist da. Was hat es mit diesem Reich, das Christus ankündigt, auf sich? Da gibt es eben endlos viele Diskussionen darüber. Von seiner Vollendung her gedacht, sozusagen vom Ende her gedacht, ist das Reich Gottes, könnten auch sagen, wie wir auf Deutsch sagen, Reich Gottes, ja, auf Griechisch Basileia Theou, also eigentlich vielleicht besser Königsherrschaft Gottes. Also Basileia, da steckt schon der König drin. Eigentlich Königsherrschaft Gottes. Von seinem Ende her betrachtet ist das Reich Gottes nichts anderes als die neue Schöpfung, ja, die kommende Welt, das kommende Zeitalter, das ewige Leben, der neue Himmel und die neue Erde. Das ist das Reich Gottes in seiner Fülle. Dort, wo Gottes Volk, Gottes erlöstes Volk, den neuen Himmel und die neue Erde bewohnt und wo die auferstandenen Heiligen in Herrlichkeit und Unsterblichkeit in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes siegreich herrschen. Und wo Gott erhaben sein wird über seinem Volk und mitten unter ihnen in aller Ewigkeit. Das Reich Gottes in seiner Vollendung, also ist der neue Himmel und die neue Erde, ist die neue Schöpfung, ist die Vollendung aller Absichten Gottes. Dass dieses Reich Gottes eben so etwas Zukünftiges ist, das wird deutlich, wenn Jesus sagt, wer dort dazugehören wird, wer dort sein wird. So sagt Jesus zum Beispiel Matthäus 5 in den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 10, selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Selig seid ihr also, sagt Jesus, wenn ihr jetzt hier in dieser Zeit vielleicht leidet und sterbt, um meines Namens willen, dann werdet ihr in der neuen Schöpfung dazugehören. Also Jesus macht deutlich, die neue Schöpfung ist etwas, was noch kommt, was erst in Zukunft vollständig da sein wird. Und der Apostel Petrus schreibt vom Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Aber dieses Reich ist mit der Ankunft seines Königs Jesus bereits angebrochen. Ja. Es ist nicht nur rein zukünftig. Es gibt eine ganze Menge liberale Neutestamentler, die eben sagen, das Reich Gottes, das ist quasi nur zukünftig. Das hat selbst Jesus noch erwartet. Nein, es ist schon angebrochen. Es ist schon da, aber noch nicht in Fülle. Es ist ja da wie die Sonne beim Sonnenaufgang. Ja. Der Himmel ist schon erleuchtet. Man sieht vielleicht auch schon ein Stück von der Sonne, aber doch ist die Sonne eben noch nicht aufgegangen. Sie steht noch nicht am Himmel. Sie geht gerade auf, sie kommt erst. So ist das Reich Gottes schon da. Es ist schon da und doch ist es noch kommend. Und deshalb sollen Jesu Jünger beten, dein Reich komme. Dein Reich möge anbrechen. Dein Reich möge aufgehen. Damit komme ich zu dem zweiten Punkt. Sich dem König des Reiches immer mehr unterwerfen. Das heißt in unserem Katechismus, was bedeutet diese Bitte, dein Reich komme? Das bedeutet, regiere uns so durch dein Wort und deinen Geist, dass wir uns dir immer mehr unterwerfen. Das Reich Gottes, das ist eine geistliche Realität und die dann auch äußerlich im Leben von Menschen, in ihren Handlungen und Beziehungen zueinander zum Ausdruck kommt, ja. Es hat also einen geistlichen Charakter, einen innerlichen Charakter und einen äußerlichen, einen, der im Leben und in den Beziehungen, die wir führen, zum Ausdruck kommt. Der Heidelberger beginnt hier mit dem geistlichen, mit der innerlichen Realität des Reiches Gottes, wie es besteht, wenn wir glauben und uns im Glauben dem Wort Gottes im Gehorsam unterwerfen. Wenn hier der Katechismus davon spricht, dass der Herr, der König des Reiches Christus, uns durch sein Wort und seinen Geist so regiere, dass wir uns ihm immer mehr unterwerfen. Also es geht hier zuerst, spricht der Katechismus über die geistliche, über die innerliche Realität des Reiches Gottes. Und die bezeugt zum Beispiel der Apostel Paulus, wenn er schreibt, Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist also geprägt von innerlichen Maßstäben, innerlichen Wahrheiten. Ja, Gottes Herrschaft ist da, wo Sünder gerechtfertigt sind durch Glauben allein und wo sie in der Kraft des Heiligen Geistes gerecht mit anderen Menschen umgehen. In der Gemeinde und zunehmend auch darüber hinaus. Wo sie auch in Gerechtigkeit leben. Ja, wie wir das dann auch eben in den Sprüchen sehen. Ja, der Gerechte lebt so und so, der Gerechte handelt so und so. Der Mensch, der Gott gehört, zeigt auch ein bestimmtes Verhalten. Das Reich Gottes nicht essen und trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gottes Herrschaft ist da, wo der Friede Gottes unsere Herzen erfüllt. Da können wir auch in stürmischen Zeiten, auch unter Anfechtungen, Frieden haben. Auch dann, wenn wir in dieser Welt verfolgt werden, wissen wir doch, wir gehören zum Reich Gottes. Ja? Wir können Gott jetzt ehren und bekennen, auch wenn wir angefochten sind. Gottes Reich ist da, wo er unsere Herzen mit größter Freude erfüllt, wo Christus unser größter Schatz ist, wo wir alles aufgeben um dieser Perle, um dieses Schatzes Jesus Christus willen. Und wir bitten Gott, also wenn wir beten, dein Reich komme, dann bitten wir, dass Gott all unsere Gedanken, unsere Wünsche und Worte nach seiner Gnade lenke, dass er sie alle auf Gottes Herrschaft ausrichtet. Unser Innerliches auf Gottes Königsherrschaft ausrichtet. Gott hat uns ja verheißen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. Der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst, Jesaja 48, Vers 17. Wir bitten Gott, dass er uns unsere Gedanken und Worte und Wünsche und Pläne und unser ganzes Leben auf seine Herrschaft ausrichtet und uns leitet. Wir bitten ihn, dass er uns durch sein Wort und seinen Geist regiert. Wie wir das auch in den Psalmen finden, wenn dort gebetet wird, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir Herr deinen Weg, lass mich nach deinem Wort, in deinem Wort leben. Oder an anderer Stelle, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Psalm 143, Vers 10. Wir bitten ihn also, dass er uns durch seinen Heiligen Geist führt und durch sein Wort führt. Und das Ziel ist, dass wir uns ihm immer mehr unterwerfen und beugen, denn dann wird es uns umso besser gehen. Ja, so wie Jesus selbst Gehorsam gelernt hat, sollen auch wir lernen, Gott zu gehorchen. Gott zu gehorchen. Gottes Reich, schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 20, besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und das ist zugleich eine Ermahnung als auch ein Trost. Ja, es darf nicht bei Worten bleiben. Gottes Reich ist nicht nur, dass wir fromme Worte machen, sondern wir bitten Gott, lass uns nicht nur mit Worten lieben, sondern mit der Zunge, nicht nur mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Lass uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Lass uns nicht nur fromme Worte machen, sondern lass aus unserem Glauben Werke, Taten der Kraft entstehen. Aber zugleich dürfen wir auch wissen, unser Glaube beruht nicht nur auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Unser Glaube beruht nicht nur auf irgendwelchen klugen Worten, auf irgendwelchen antiken Worten, auf einem antiken alten Buch, sondern in diesem Buch offenbart sich uns Gott, offenbart er seine Kraft, seine Macht, seine Herrschaft, die er aufbaut. Im Evangelium liegt die ganze Kraft und Weisheit Gottes. Die Freude an Christus ist unsere Stärke und der Herr wird uns gern Weisheit verleihen, wenn wir ihn darum bitten. Um hier auch einmal Luther zu zitieren aus seiner Auslegung dieser Bitte, dein Reich komme. Gottes Reich, sagt er, kommt auch ohne unser Gebet von selbst. aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Wie geschieht das, wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen Wort durch seine Gnade glauben und danach leben, hier zeitlich und dort ewiglich. So bricht Gottes Reich innerlich, geistlich in unserem Leben an, dass wir seinem Wort glauben und danach leben. Damit komme ich zum dritten Punkt. Drittens, für die Abwehr der Feinde und das Wachstum des Reiches bitten. Der Katechismus fährt dann fort. Erhalte und vergrößere deine Kirche, das ist unser Gebet, wenn wir dein Reich komme, sagen. Erhalte und vergrößere deine Kirche, zerstöre die Werke des Teufels, alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt und alle bösen Pläne, die gegen dein heiliges Wort erdacht werden. Ja, ein Königreich, aus was besteht das? Es hat einen König, es hat ein Land, irgendein Gebiet und es hat ein Volk, Untertanen. All das finden wir auch als Teil des Königreiches Gottes. Ja? Im Falle des Reiches Gottes ist Jesus dieser König. Die Untertanen, das Volk, das ist die Kirche aus Juden und Heiden. Und das Land, das ist die ganze Welt. Wie Abraham verheißen wurde, er soll ein Erbe der ganzen Welt sein. Römer 4, Vers 13. Das Reich Gottes haben wir gerade eben gehört. Es ist hat eine innerliche Qualität. Es ist nicht nur sozusagen, besteht nicht nur in äußerlichen Strukturen, in irgendwelchen ja, Verwaltungseinheiten, wie etwa ein Staat besteht. Und auch das finden wir, das können wir sozusagen vergleichen mit unserem Staat, ja, mit jedem Volk. Ein Staat besteht nicht nur in Strukturen, sondern im Herzen ist es eigentlich immer, ja, Vaterlandsliebe, eine Liebe zu diesem Staat, eine Verbundenheit mit einer Nation, mit einem Volk. Das ist die innerliche Seite davon, ein Bürger zu sein in einem Reich. Die äußerliche Seite ist eine äußerliche Ordnung und genauso auch im Reich Gottes. Ja. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagt Jesus, und äußerlich stellt es sich dar als ein geistlicher Organismus, wie ein Autor sagt, mit einer theopolitischen Ordnung. Einer Ordnung, die gegründet ist in Theologie, gegründet ist in der Lehre von Gott. Mit einer theopolitischen Ordnung, die durch die Predigt des Evangeliums und Nächstenliebe wächst. Ja. Äußerlich stellt sich das Reich Gottes dar als ein geistlicher Organismus, mit einer theopolitischen Ordnung, mit also einer Ordnung, die in Lehre und Wahrheit und Theologie gründet, der durch die Predigt des Evangeliums und Nächstenliebe wächst. Die Kirche ist die Botschaft, das Konsulat dieses Reiches Gottes, dieses himmlischen Reiches, jetzt auf der Erde. Ja? Eine himmlische Stadt, deshalb sagen wir, wir sind das Volk Zion. Jetzt, hier ist die Kirche Zion. Eine geistliche Familie, ein Königreich. Und durch Glauben gehören wir zu diesem Reich und sind Untertanen Jesu. Er ist unser König. Ja, die Kirche ist die Botschaft, so können wir das vergleichen, das Konsulat des Himmels auf Erden. Die Manifestation dieses vollendeten Reiches Gottes, jetzt schon hier auf der Erde. Gottes Königsherrschaft bricht hier und heute dort auf, wo Christus selbst und sein Geist gegenwärtig sind unter den Auserwählten und wo er neues Leben schenkt. Ja, wie Jesus sagt, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Unsere Wiedergeburt ist das Innerliche, die innerliche, persönliche Realität der Herrschaft Gottes. Unsere Zugehörigkeit zur Kirche und dann letztendlich die Auferstehung der Toten und die Wiederkunft des Herrn ist die äußerliche Seite, das objektive Seite des Reiches Gottes. Gottes Königsherrschaft ist jetzt schon angebrochen, dort, wo er uns von Sünde und Tod reinigt, wo er seine Widersacher überwindet durch Gnade, wo wir vollkommen rein und makellos heilig und gerecht sind in Christus. Ja, dort wird dann das Reich Gottes und die neue Schöpfung eins. Ja, das ist eins. Deshalb sagt der Apostel Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer unter der Herrschaft des Reiches Gottes ist, der ist schon Teil der neuen Schöpfung. Aber dieses neue, vollkommen heilige Leben, diese Herrschaft Gottes, die existiert noch immer, jetzt inmitten der alten, der verderbten Schöpfung. Christus, der zweite Adam, lebt und regiert inmitten von Leichen. Er lebt in uns, während der Leichnam des alten Adam noch da liegt, sozusagen. Aber er überwindet durch Gnade und Gerechtigkeit. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Die Kräfte der zukünftigen Welt, sie sind schon wirksam. Sie sind schon wirksam in denen, deren Leben auf Glauben an Christus gebaut ist. Sie sind wirksam im Leben derer, die im Heiligen Geist beten. Die Kräfte des Reiches Gottes sind wirksam, wenn wir Gottes Liebe miteinander teilen, barmherzig mit anderen leben. Sie sind wirksam, wo wir dem Vorbild Jesu nacheifern. Jesus regiert seine Kirche jetzt durch seinen Heiligen Geist und er tut das ganz praktisch durch sein Wort, das verkündigt wird, durch sein Wort, das die Strukturen seiner Gemeinde prägt, also durch Amtsträger, durch Kirchenordnung, die er eingesetzt hat. Ja. Jesus regiert sein Königreich jetzt durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, durch Amtsträger, das heißt Pastoren, Älteste und Diakone, die er einsetzt. Durch das Amt der Schlüssel also, ja, durch die Verkündigung des Wortes, durch die Austeilung der Sakramente und die Kirchenzucht. Die Kirche ist also eine Monarchie, ja, das Reich Gottes, das geistliche Reich Gottes auf Erden, die Kirche ist eine Monarchie. Da gibt es nur einen König, nämlich Jesus Christus. Da gibt es demokratische Elemente, es gibt Wahlen, aber es gibt letztendlich nur einen König, nur einen Herrn, das ist Christus. Vor ihm müssen sich alle Mitglieder und auch die Unterhirten, die er eingesetzt hat, zuletzt verantworten. In Offenbarung 2-3 finden wir dieses Sendschreiben an die Gemeinde, an die Gemeinden von dem Apostel Johannes. Das ist sozusagen wie Visitationen, ja, Visitationen, die der König in seinem Reich, in bestimmten Städten seines Reiches durchgeführt hat. Davon sollen wir lernen. Und wo er dann den Zustand beschreibt, wie es in diesen Kirchen aussieht. Christus hat absolute Macht in seiner Kirche. Und das ist gut so, ja, denn er ist ohne Sünde. Alle Menschen sind Sünder und haben deshalb keine absolute Macht, sollten keine absolute Macht haben, weder im Staat noch in der Kirche. Aber die Kirche in dieser Welt ist noch angefochten. Ja. Wir sind angefochten von Sünde und Teufel. Unser Katechismus spricht von den Werken des Teufels, von allen Gewalten und bösen Plänen, die sich gegen die Kirche und gegen das Wort Gottes erheben. Der Teufel will nicht wahrhaben, kämpft bis zuletzt, dass er der Gott dieser Weltzeit, wie es heißt, 2. Korinther 4, Vers 4, dass er der Gott dieser Weltzeit bleibt. Er ist der Fürst, der in der Luft herrscht, Epheser 2, Vers 3, und der sich die Vollmacht über alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit anmaßt. Der Teufel will seine Macht behalten. Er will die Kirche und das Wort Gottes verdrängen. Er kämpft gegen uns, er lässt uns in uns, will uns zur Sünde verführen. Aber Jesus ist gekommen und hat, als er dieses Reich gegründet hat, zuallererst den Teufel überwunden. Ja, wenn wir vom Teufel angefochten sind, dann sollen wir immer wieder hingehen zur Schrift und sehen, das Reich Gottes, als es kam, hat damit begonnen, dass Jesus den Teufel überwunden hat. Jesus ist gekommen, er wurde eingesetzt als König, als er dort von Johannes getauft wurde, als ja, Gott erschienen ist vom Himmel und die Taube. Und direkt danach ist er in die Wüste geschickt worden, wo er vom Teufel verführt, wo versucht wurde, wo er sich sozusagen dem Teufel stellen musste. Und dort hat er ihm widerstanden. Er hat ihm widerstanden, indem er Gott gehorcht hat. Gottes Wort mehr gehorcht hat. Das, worin Adam gescheitert ist, worin Israel gescheitert ist, darin ist Christus nicht gescheitert. Das Reich Gottes beginnt damit, dass Christus dem Teufel überwunden hat. Und weil er ihm im Gehorsam widerstand, deshalb hat er die Vollmacht erhalten, die Dämonen auszutreiben. Ja, mit Leichtigkeit hat Jesus die Dämonen ausgetrieben. Da war dieser Mann, in dem die Legion Dämonen war. Aber sie sind vor Jesus erzittert. Ja, sie sind vor Jesus erzittert. Sie haben ihn gebeten, sie nicht zu vernichten. Ja, die Dämonen erzitterten und er hat sie mühelos durch sein Wort ausgetrieben, durch sein Wort vertrieben, vernichtet. Ja. Er hat die Vollmacht erhalten, die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat das Hauptwerk des Teufels am Kreuz von Golgatha zerstört. Ja, der Teufel ist der Ankläger des Volkes Gottes. Das sehen wir so schon im Alten Testament, Sacharja 3, Vers 1. Das ist eine Geschichte, wo der Hohepriester Josua vor Gott steht. Und der Teufel ist als Ankläger und verklagt ihn, verklagt Gottes Volk. So auch dann wieder im Neuen Testament, Buch der Offenbarung, Petrus. Der Teufel ist der Ankläger. Jesus hat ihm die Anklageschrift aus der Hand gerissen. Er hat alle Schuld, alle Vorwürfe, die der Teufel gegen uns haben konnte, genommen. Denn der Teufel uns verklagt und sagt, du bist ein Sünder, du bist einer, der fällt, du kriegst es nicht hin, du schaffst es nicht, du bist ein Versager. Dann dürfen wir ins Wort schauen und sehen, Jesus hat den Teufel überwunden, die Werke des Teufels sind zerstört, die Worte des Teufels sind nur Lügen. Der Teufel möchte gern, dass wir uns sehen in unserer Schwachheit, in unserer Sünde. Aber wir gehören Christus, wir sind seine Kinder, seine Jünger in seinem Reich. Das leere Grab ist der Beweis des Sieges Jesu über den Teufel. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Viertens, die Vollendung der Herrschaft Gottes sollen wir betend erwarten. Bis die Vollendung deines Reiches kommt, in dem du alles in allem sein wirst. So endet der Katechismus. Ja. Erhalte und vergrößere deine Kirche, zerstöre die Werke des Teufels und so weiter, bis die Vollendung deines Reiches kommt, in dem du alles in allem sein wirst. Ja, Jesus hat sein Reich begonnen zu bauen und es ist wunderbar zu sehen, wie das geschehen ist. Wenn wir sehen, Jesus, als er gelebt hat, da lebte er ja, in einem mini kleinen Flecken Erde, Israel, halb so groß wie Bayern. Da war Jesus die ganze Zeit seines Lebens. Als er gestorben ist, wusste in Rom und Athen niemand, wer Jesus war. 50 Jahre nach seinem Tod haben Menschen noch immer geglaubt. Ja, während es so viele Messiasse gab und so viele jüdische Führer, die in dieser Zeit sich gegen Rom erhoben haben, die Botschaft von Jesus wurde immer noch geglaubt, während so viele andere untergegangen sind. So viele andere falsche Messiasse, falsche Religionen. 100 Jahre nach seinem Tod stand mindestens einer seiner Anhänger vor dem Kaiser in Rom. Und seine Kirche war über das ganze Römische Reich ausgebreitet. 500 Jahre nach seinem Tod hat seine Kirche, sozusagen das Römische Reich, hat sich die Vision Daniels erfüllt. Das Römische Reich ist untergegangen und wurde zum Saatbett der Kirche. Und von dort aus ist sie weitergewachsen bis heute. Und wir können mit Recht sagen, Jesus Christus ist der bekannteste Mensch auf Erden. Niemand ist so bekannt wie Jesus Christus. Und nicht nur bekannt, sondern er, der für unsere Schuld gestorben ist, hat heute ein Heer von Jüngern, die gern bereit sind, ihr Leben zu geben für seine Ehre. Die bereit sind für diesen Zimmermann aus Nazareth, der Sohn Gottes ist, der Messias, der Gesalbte, zu sterben, zu seiner Ehre. Das Reich Gottes, sehen wir, ist schon gewachsen. Ja? Es ist gewachsen und es wächst weiter. Und es ist unsere Bitte, dass das so ist. Es ist unsere Bitte, dass Gott sein Reich weiter bewahrt und wachsen lässt, bis er wiederkommt. Das ist auch der Auftrag der Kirche, die Herrschaft Gottes zu verkündigen und von unserem Herrn Jesus Christus zu lehren. Das heißt, wir sagen den Menschen nicht, dass sie Jesus als König akzeptieren sollen, sondern wir sagen den Menschen, Jesus ist der König. Nicht du, oder ich, nicht unser Ego. Jesus ist der König und wir müssen uns dem unterwerfen. Er ist der König, ob wir wollen oder nicht. Wir verkündigen seine Herrschaft. Ja, das ist die gute Nachricht von Jesus, dass Gott herrscht durch Jesus, seinen König, schon jetzt und für immer über Himmel und Erde. Seine Auferstehung und Himmelfahrt zeigen, dass Jesus der König Gottes ist. In ihm finden alle Verheißungen des Alten Testaments ihre Erfüllung. Sein Volk besteht nicht mehr nur aus Juden, sondern aus Menschen aus aller Herren Länder. Menschen aus aller Welt sind berufen, zu ihm zu kommen. Sind berufen, Bürger seines Reiches zu werden. Sein Wort macht frei und heil. Sein Wort macht frei und heil. Er besiegte den Teufel, seine Anklagen sind wirkungslos. Und sein Reich ist schon angebrochen. Der Eingang in dieses Reich ist Buße und Glaube. Und eben deshalb, damit Menschen noch in dieses Reich hineinkommen können, deshalb ist Jesus noch nicht zurückgekehrt. Ja, damit Menschen noch in dieses Reich hineinkommen können, ist Jesus noch nicht zurückgekehrt. Wir wollen ihn darum bitten, dass sein Reich weiter wachse. Dass er, wie wir es auch in der Gebetsstunde getan haben, anhand von Matthäus 9, 35 bis 38, dass er weiter Arbeiter in die Ernte sendet. Ja, wir dürfen wissen, Jesus hat gesagt, es wird eine große Ernte sein. Es ist eine große Ernte. Viele müssen geerntet werden. Viele müssen gerettet werden, nach Gottes Willen. Deshalb lasst uns Gott bitten, dass sein Reich weiter wachse. Dass mehr Arbeiter kommen, dass mehr Menschen gerettet werden. Durch seine Gnade. Gott will nicht. Deshalb zögert Jesus sein Kommen hinaus. Gott will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann Raum zur Buße findet. Darum bitten wir ihn darum, dass er uns gebraucht, dass noch viele unter seine Herrschaft kommen. Dass viele Buße tun. Gerade dafür sind wir da als seine Jünger, um in der Endzeit, in der Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen, in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden zu verkündigen. Bitten wir ihn darum, uns zu gebrauchen, seine Herrschaft auszubreiten, seinen Namen zu bezeugen, dass er König ist und keiner außer ihm. Bitten wir zuletzt auch darum, dass Regierungen, Obrigkeiten, Könige und alle, die in hoher Stellung sind, wie Paulus schreibt, den Herrn erkennen. Erkennen, dass Jesus Christus allein der König von Himmel und Erde ist. Ja, das sagt Paulus 1. Timotheus 2. Wir sollen für alle Menschen bitten, wir sollen auch für die Obrigkeiten bitten. Bitten, dass die Kirche in Freiheit Christus bezeugen kann. Ja, die Kirche ist gewachsen sozusagen, sie hat das Römische Reich durchdrungen und dann, als das Römische Reich untergegangen ist, war die Kirche noch da. Und so war es in der Geschichte immer wieder. So ist zum Beispiel mit dem britischen Weltreich auch presbyterianische Kirchen und andere in alle möglichen Länder gekommen. So auch zum Beispiel mit der niederländischen Handelsschifffahrt und so weiter, reformierte Missionare überall hingekommen. So sollen wir darum bitten, dass unsere Obrigkeit heute wieder Christus dient und nicht sich selbst. Und ich möchte zuletzt Calvin zitieren über das gläubige Ausharren und Warten der Kirche. Ein längeres Zitat von ihm über das gläubige Ausharren und Warten der Kirche. Wir wissen zwar, schreibt Calvin in einem Kommentar zum zweiten Buch Samuel, wir wissen zwar, dass Gott herrscht, aber da unser Herr Jesus Christus verborgen ist in ihm und seine vollkommene Herrschaft verborgen ist in dieser Welt, hat sie keinen Glanz, sondern ist nur wenig geschätzt, ja sogar verworfen von der Mehrheit. Daher sollten wir es keineswegs seltsam finden, dass unser Herr Jesus Christus, obwohl er von Gott, seinem Vater, zum König eingesetzt worden ist, jetzt noch nicht die Autorität unter den Menschen hat, die ihm eigentlich zustünde. Weiterhin ist uns heute noch kein gewisser endgültiger Zeitpunkt bezeichnet worden. Wir sehen, dass die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus begrenzt ist. da es nur eine Handvoll Menschen gibt, die ihn angenommen haben. Und da jeder einzelnen Stadt, die das Evangelium empfangen hat, große Länder gegenüberstehen, wo Götzendienst herrscht. Wenn wir daher sehen, dass die Herrschaft Jesu Christi so klein und nach den Maßstäben der Welt verachtet ist, so lasst uns den Blick auf dieses Beispiel richten. Und er spricht eben hier über die Herrschaft Davids in Israel. Lasst uns den Blick auf dieses Beispiel heften, das uns gegeben ist. Und lasst uns auf das Ende warten, welches Gott kennt. Denn für uns ist es verborgen. Ich sage, lasst uns warten in Geduld, bis sein Königreich in Vollkommenheit aufgerichtet ist und Gott jene sammelt, die zerstreut sind, wiederherstellt, was vernichtet ist und in Ordnung bringt, was verworren ist. Lasst uns nicht aufhören, soweit es an uns liegt, Gott zu bitten, dass er fortschreite und sein Königreich vergrößere und dass jeder sich darauf ausrichte mit all seiner Kraft. Lasst uns selbst dem stattgeben, dass wir von ihm in einer Weise regiert werden, dass er allezeit in uns verherrlicht wird, sowohl im Leben als auch im Tod. Und das ist, damit fasst Calvin vieles von dem zusammen, was wir in dieser Predigt gesagt haben. Ich möchte schließen mit den Versen aus dem Propheten Jesaja, der das Kommen dieses Königs ankündigt und auch das Wachstum seiner Herrschaft. Da heißt es, diese bekannten Verse, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft, also das Wachstum des Reiches, könnten wir sagen. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, das er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Und unser Gebet ist dazu da, diesen Eifer zu erbitten in unser Leben, in unsere Gemeinde und zu den Menschen um uns herum. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du bist König, du herrschst jetzt schon über alle Welt. Jesus Christus ist schon erhoben. Er sitzt auf dem himmlischen Thron, er hat sein Werk vollbracht. Wir danken dir, dass du uns aus Gnade allein zu deinen Kindern und zu Untertanen in deinem Reich gemacht hast. Wir danken dir, dass wir dich, Herr Jesus Christus, kennenlernen konnten und dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass wir uns dir unterwerfen, dass wir deinen Namen bekennen und dich ehren, wie es dir gebührt. Wir bitten dich, gebrauche uns. Gebrauche unsere Familien, gebrauche unsere Kirche, gebrauche unsere Worte und Taten, dass wir dich bezeugen. Herr, möchtest du weitere Arbeiter in die Ernte senden, dass dein Reich wachse? Wir bitten dich, segne du deine Kirche, wo sie verfolgt wird und leidet. Herr, wo Christen angefochten sind. Herr, weil deine Herrschaft in dieser Welt, Herr Jesus Christus, noch verborgen ist. Lass uns nicht zurückschrecken. Lass uns nicht furchtsam sein, lass uns nicht beschämt sein, sondern lass uns dich mit Freude und großer Hoffnung verkündigen und auch mit großer Liebe zu denen, die noch verloren sind. Denn auch du liebst sie, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied Die Kirche steht gegründet aus dem Faltblatt. Wir singen Strophen 1 bis 4. Die Kirche steht gegründet.